Du sagtest, glaube ich, bevor wir die Mikros eingeschaltet haben, wir sind ja nicht beim Sex. Und David meinte, und ich meine es auch, wir sind sehr beim Sex. Weil Leute, die die vier Punkte der Balance beherrschen, haben auch wieder Interesse aneinander. Wogegen die Symbiotischen eher keinen Sex haben, wie ich schon gesagt habe, und die streiten in höchstens Versöhnungssex oder ganz lange keinen, weil das ja der Feind ist.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und das hier ist das zweite Interview mit der Sexualtherapeutin und Bestseller-Autorin Ann-Marlene Henning. In unserem ersten Gespräch haben wir darüber gesprochen, wie man in Verbindung mit der eigenen Sexualität kommt. Quintessenz des Gespräches war, dass die eigene Sexualität ein Spiegelbild davon ist, wie sehr man mit sich selbst verbunden ist. In diesem Gespräch erklärt Ann-Marlene Henning, wie wir durch die sogenannten vier Aspekte der Balance eben genau das sein können, in Balance mit uns selbst. Die Balance zwischen den eigenen Wünschen und Bedürfnissen sowie angenommenen oder wirklichen Erwartungen im Außen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wenn du die wichtigsten Erkenntnisse dieses Gespräches schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort veröffentliche ich einmal im Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse aller Interviews. Einen Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Wir springen direkt rein. Wir hatten nach unserem letzten Gespräch direkt einen Termin ausmachen wollen und ich hatte sofort den Impuls, deinen Kalender nicht überstrapazieren zu wollen. Und du lachst jetzt schon, genau. Das hast du vollkommen berechtigterweise gesagt, dass du doch die Hoheit über deinen Kalender hast und dass er deine Verantwortung sei und meintest, das ist ein so symbiotischer Gedanke von mir und damit hast du auch einen gewissen Nagel auf den Kopf getroffen. Und das war dann deine Überleitung zu symbiotischen Paaren und Streitpaaren, die ja viel eher ihre Balance austarieren würden, wenn man ab und zu streitet. Und wir hatten in der letzten Folge ja viel über Sexualität gesprochen und du sagtest, es ging vor allem um Reife. Und mit Reife ist hier quasi auch dass die Fähigkeit gemeint, in Balance sein zu können. Nicht nur für eine gesunde Sexualität, sondern insgesamt für ein gelingendes Leben. Und das ist quasi auch der zweite Aufschlag, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns doch nochmal über Balance sprechen. Und damit werfe ich den Ball in die Luft und hoffe, du fängst ihn. Da sind wir jetzt quasi genau im Anschluss an unser letztes Gespräch. Aber Thema Balance, wie kommen wir denn dahin?
Ja, das finde ich eine super, super Zusammenfassung von unserem, ja, ich sag jetzt nicht negativ mein Geplänkel oder so nach unserem Gespräch. Das leitete sofort wohin. Und das, was wir heute besprechen, ist so wichtig, weil das ist das, was ich am meisten, am häufigsten machen muss in der Praxis mit Paaren. Und jetzt sagst du ja Balance. Dann fange ich den Ball auf und sage, Balance wozwischen? Balance ist ja irgendwie was Austariertes in der Mitte, aber was liegt denn an den Extremen?
Gute Frage. Ich müsste mir dazu Gedanken machen. Also wozwischen, ich glaube, zwischen den eigenen Bedürfnissen vielleicht und dem Handeln, was man dann irgendwie nach außen tut, glaube ich.
Wäre auch eine, aber um das zu verstehen, ist die Balance dann zwischen eigenen Bedürfnissen und Bedürfnisse von anderen. Also ist bei sich sein oder bei der anderen Person sein. Und dann könnten wir auch so Worte nehmen wie Nähe und Distanz. Oder Ego, ja, wie sagt man, ja, die muss ich denn tauschen. Also egozentrisch sein oder für andere da sein. Also das sind so viele Begriffe, die wir so immer auf so einer, ich würde jetzt nicht sagen mit Extremen, da steht nur das oder man ist in der Balance. Das ist mehr wie ein Kontinuum. Man bewegt sich immer von dem einen, also mehr Nähe, dann rüber zu Distanz. Also man bewegt sich immer. Aber viele von den Paaren, über die wir vielleicht heute sprechen, die bewegen sich kaum, sondern halten sich eher an den Extremen auf. Also ganz kurz gesagt, eine Person ist immer am Schauen, was möchte der andere Mensch. Und dann mache ich ganz schnell, finde ich das raus und tue das, was der andere möchte und weiß unter Umständen gar nicht, was ich selbst eigentlich wollte. Und ein anderer sagt, oh, ich mache heute das und das. Ach so, hatte ich dir das nicht gesagt? Ich bin jetzt 2 Wochen weg oder. Also so bei sich, dass es fast egoman auch sein kann. Also das sind die Extreme. Aber es gibt diese Paare, die leben so, dass diese Rollen so verteilt sind, dass sie kaum etwas in der Mitte haben und somit nicht in Balance sind.
eventuell. Trifft das denn nur für Paare zu oder kann man das grundsätzlich für Menschen, weil es gibt ja Beziehungen in allen möglichen Kontexten, im Arbeitsleben, so, ja. Das ist ja dann keine romantische Paarbeziehung in dem
Sinne. Nee, ist eine tolle Frage, weil das ist ja das, was David Schnarch, dieser Paartherapeut, den ich jahrelang auch getroffen habe in Seminaren in Deutschland, er wohnt in Colorado, er ist jetzt verstorben, aber der kam immer nach Deutschland und unterrichtete seine Masterclasses und sowas, also normale Kurse, sondern auch Masterclasses und war auch einmal Gast in meinem Make Love, wo ich ihn dazu interviewt habe, weil er sagt ja, dass es in alle Lebensbereiche reingrätscht, auch in den Sex und auch in allen Beziehungen. Also ob es jetzt mit einer Liebesbeziehung zu tun hat oder auf der Arbeit. Diese Tendenzen, der Mensch ist irgendwie aufgestellt. Ich verhalte mich meist so und so, weil mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich Spannung vermeide. Das halte ich nicht so gut aus, weil das war in meiner Kindheit. Dann werde ich dementsprechend in allen Beziehungen, die ich habe, manchmal Dinge tun, die ich eigentlich nicht wollte, damit ich nicht in die Spannung komme.
Genau, also wenn man jetzt sagt, okay, ich halte Spannung nicht so gut aus, ich mag vielleicht jetzt nicht so gerne in einen Konflikt gehen, dann bin ich vielleicht mit meiner Wahrnehmung eher im Außen und ja. oder und versuche eher irgendwie die Bedürfnisse von anderen Menschen zu befriedigen, um keine Spannung irgendwie zu aushalten zu müssen.
Ja? Aushalten zu müssen oder anstelle die auszuhalten, was sagen zu müssen und neue Spannung riskieren, weil ich doch... Also ich halte das nicht aus, ich sage was, aber dann kommt ja neue Spannung. In der Begriffswelt von diesen Menschen, die so aufgestellt sind, die verbinden sehr viel mit Spannung. Also es ist fast egal. Es kann sehr wenig sein für so jemand wie mich, der Streit gewohnt ist oder die Streit gewohnt ist aus der Kindheit. Gucke ich manchmal und denke, wieso, da ist ja noch lange keine Spannung hier. Jetzt sind wir schon näher, wir sind schon der zweiten Gruppe, aber diese eine Gruppe ist wirklich die lieber die Klappe halten, lieber so ein bisschen manchmal tun, als ob, ihre Meinung nicht sagen, also sich so verstecken ein bisschen, weil dann kann es ja in deren Begriffswelt weniger schief gehen.
Aber das ist ja eine spannende Einflugschneise, weil das heißt, ich habe die Wahl zwischen Spannung und Spannung, dass entweder ich habe innere Spannung, weil ich irgendwie jetzt gar nicht irgendwie nach außen kommuniziere, oder ich schaffe neue Spannung, die vielleicht aber ein bisschen konstruktiver ist. So verstehe ich das gerade. Also um die Spannung herum komme ich eigentlich sowieso nicht.
Ich finde das faszinierend, das finde ich wirklich sehr faszinierend, wie du zuhörst und das verstehst und das dann noch zuspitzt. Das ist toll. Also das ist die komplette Wahrnehmung, die du gerade, du hast, also das ist super toll beschrieben, weil was hören wir daraus? Dass ja die Leute sagen, also solche Paare, die, und das ist übrigens jetzt die Symbiose-Ecke, die halten so zusammen in so einer Zuckerblase-Bobbel, die sagen, wir streiten nie. Mhm. Und die haben aber oft auch keinen Sex. Ja, das ist mehr wie Bruder und Schwester, WG. Ja, da ist kein Gegenüber mehr. Da ist nur dieses, also bildlich gesprochen, haben die beide dann den gleichen gelben Jogginganzug an. Aber das ist jetzt wirklich frech, zynisch und. Aber ich sehe das einfach oft in deren Äußerungen, wie sie immer so mit einbauen, dass die andere Person, also wenn zwei Leute in meine Praxis kommen, ich schrieb das in Liebespraxis, und es ging darum, wo sitzen die? Und dann ist es ja vielleicht höflich zu sagen, vielleicht fragt der Mann, wo möchtest du sitzen, Schatz? Vielleicht hat er so einen alten Gentleman-Ding in sich und er fragt dann, wo möchtest du sitzen, Schatz? Aber wenn die andere Person dann antwortet, ja, was ist dir lieber? Dann kann es manchmal 5 Minuten dauern, bis ein Paar sich setzt. Und da frage ich mich, war es Höflichkeit oder war es, um das auszuhandeln, damit wir ja keine, naja, aber du sitzt doch immer lieber, meinst du nicht? Ja, sag doch, wo du sitzen möchtest. Also ich bin ganz flexibel, ich kann auch da sitzen. Ja, das kann ich auch. Ich gucke zu und denke, wow, was für ein schönes symbiotisches Paar wahrscheinlich. Und dann frage ich weiter und stelle fest, eigentlich immer, es war so. Ich kann ja die Zeichen mittlerweile lesen.
Ja, okay. Schönes Beispiel auf jeden Fall mit dem, wo will man sitzen. Das ist so banal und alltäglich, dass man es auf jeden Fall irgendwie so kennt. Okay, aber ich glaube, damit haben wir doch diesen ersten Bereich ganz gut beschrieben. Also Menschen, die halt einfach irgendwie eher Spannung vermeiden und dafür sehr stark auf die Bedürfnisse von anderen achten.
Genau, und aber David Schnarch hat auch noch eine Begrifflichkeit da reingebracht, dann verstehen es, glaube ich, noch viel mehr. Eine stillschweigende Vereinbarung. Also wir wissen beide, dass wir bestimmte Dinge nicht sagen werden. Obwohl es ganz klar ist, und da bringt er die nächste Begrifflichkeit ein, wir können den Geist der anderen lesen, also wir können Mindmappen, so hat er es genannt. Und deswegen wissen manchmal beide alle Dings und Dings. Aber wir wissen auch, dass wir beide eigentlich am liebsten darüber nicht sprechen werden. Und das könnte sein, dass ein Paar das nur beim Thema Sex hat. Oder beim Thema Kinder oder beim Thema Geld. Aber beim Thema Urlaub sind sie fit. Aber oft ist es so, dass dieses sich doch durch viele Lebensbereiche und Gebiete zieht, wie jemand so drauf ist. Aber das finde ich eine passende Beschreibung. Stillschweigende Vereinbarung.
Okay, also das kann sich auf bestimmte Bereiche ausüben, aber meistens geht es um viele Bereiche.
Ja, genau. Und man kann sich eine Mahlzeit vorstellen, das hat der David auch immer vorgeschlagen. Da kann manchmal eine Mahlzeit ganz und komplett stattfinden, ohne dass jemand was sagt und aber alle wissen, dass da was ist. Das ist eine sehr typische stillschweigende Vereinbarung. Darüber reden wir hier nicht.
Ich verstehe.
Ja, ich sehe es.
Okay. Was passiert da bei dir im Hintergrund?
Ja, ich wollte gerade sagen, hört man das? Oh Gott. Da ist ein 7 Monate alter Welpe, der gerade auf den Beanbag springt und wie eine Kreisel sich benimmt. Und dann flitzt er wieder runter und rennt rüber zum Fenster und schiebt die Matte 2 Meter und zurück. Und ja, ich sehe das. Schiebt auch gerade jetzt eine Pflanze auf Rädern voll 1 Meter nach rechts. So,
das ist ein okay, Welpe. Alles klar. Ja, wir können den Welpen wahrscheinlich nicht 100% rausschneiden. Jetzt wissen aber alle Hörenden,
was den Welpen
Bescheid. Das ist doch auch cool. Dann haben wir Kontext geschaffen und das ist ja wichtig.
Ja, das ist super. Ich wusste nicht, ob du es hörst, aber ich dachte, in diesem Fall überlasse ich es dir, weil oft hört man es nicht. Aber ich glaube auch, dass mein Mikro das hört, ja.
Ja, alles gut. Okay, wir glänzen einfach mit Inhalt.
Ja.
Okay. Zweiter Bereich. Wie geht's weiter?
Naja, es gibt auch diese Paare, die Streit eher gewohnt sind, also aussprechen und zwar rumschreien und die, wenn die eigentlich Nähe brauchen, das aber nicht sagen können, wenn die meinen, jetzt geht er einfach weg und knallt die Tür, ich würde gerne, dass er bleibt, aber die können dann nicht sagen, könntest du oder würdest du kurz bleiben, sondern die schreien hinterher. Also der Streit ist der Kontakt. Der Streit ist die Nähe und das sind solche, die streiten auch, das ist Wahnsinn. In der Praxis unter Umständen, also da sitzen vernünftige Leute mit akademischen Bezeichnungen, die man also als hier reinkam, dachten, oh, das sind intelligente, reife Leute, die streiten dann 1,5 Stunden durch. So, dass ich, wie ich auch in Liebespraxis schreibe, jemandem tatsächlich gesagt habe, das war sehr interessant für mich zu sehen und das könnt ihr gerne nochmal machen. Ich verdiene dann immer noch 150 Euro, aber spätestens beim dritten Mal möchte ich dann mit euch nicht mehr zusammenarbeiten. Ich konnte kaum ein Wort reinbringen oder eine Beobachtung oder irgendwas. Die waren so gereizt und so zickig und laut. Also das hatte ich nicht sehr oft, Leute, die so durchgestritten haben, aber bestimmt so 5 Paare oder sowas in den ganzen Jahren. Aber Leute, die dann leiser streiten oder nicht die ganze Zeit oder alles, was die andere Person sagt, fast alles, wirklich erstaunlich, wie einen Angriff empfinden.
Mhm.
Und das hört man dann in ihrer Antwort, dass sie das, wieso? Und du machst nie was falsch oder was? Und es wurde was gesagt, wo ich keinen Angriff gesehen habe. Mhm. Aber die haben es so empfunden. Also das sind streitende Paar und die streiten überall, auch auf Partys ganz laut.
Okay, also aber du meinst mit leise streiten jetzt wirklich einfach von der Dezibelzahl, dass man kann ja auch einfach so super passiv-aggressiv in einem ganz ruhigen Ton, aber sehr scharf antworten, das ist ja dann
auch eine tolle Frage, weil das ist nämlich Ausstreiten. Das gehört auch in die Streitpaare, also die nicht wohlwollend am Antworten sind und zuhören sind, sondern tatsächlich die leiseste Form, das ist wirklich genial, dass du das gefragt hast, die leiseste Form bei den Streitpaaren ist, wenn jemand nichts sagt.
Okay, die
ist sehr leise.
Das verstehe ich. Und
ja, ich muss dir das sagen, weil ich habe schon in meinem Podcast, glaube ich, gesagt, das macht meiner natürlich. Also mein Lebensgefährte genau gerade jetzt, er ist so ein Muter. Er mutet denn und ich werde lauter. Wir kommen ja gleich vielleicht auf die Werkzeuge dagegen und dann passt das. Also ich werde lauter, weil es mich wahnsinnig triggert, dass er nicht antwortet. Und irgendwann hatten wir ein ruhiges Gespräch und ein gutes Gespräch, wo ich das auch gesagt habe, dass, weißt du was, dass dies ist, was du machst, wenn du einfach nicht antwortest, einfach da so stehst oder gehst ohne Worte. Das ist auch Sprechen, habe ich ihm gesagt. Und seine Antwort war, dieser vorsichtige, leise Mann, muss man sagen. Er hat gesagt, ich weiß, er ist Amerikaner, ich weiß, es bedeutet fuck you. Oh gosh, und ich musste so lachen und er ja auch. Ich sag, ach, dann weiß ich auch, warum es mich noch mehr triggert, weil dann stehst du ja ohne Worte und sagst fuck you die ganze Zeit. Und ich kann mindmappen, ich kann lesen, ich kann dich einfach lesen und das können wir alle. Und deswegen irritiert mich das auch so. So, jetzt können wir aber damit umgehen. Wir können jetzt drüber sprechen. Weil wenn er mutet, dann kann ich fragen, also wenn er nichts sagt, dann kann ich fragen, ist das etwa ein fuck you?
Ja, das ist hilfreich. Das ist hilfreich, ja, tatsächlich, Dinge ansprechen. Aber ich möchte für die Einordnung eine Sache fragen. Mhm. Wir haben ja gerade über quasi Paare gesprochen. Erst diese stillschweigende Vereinbarung haben und vielleicht gar nicht streiten. Und dann haben wir welche, die ganz viel streiten und laut und leise und in verschiedenen Formen streiten. Alright. Ist es so ein Entweder-Oder-Ding oder kann das auch quasi Interdependenzen geben, dass man vielleicht manchmal gar nicht streitet und dann gibt es aber ein Thema, wo das halt heftig, weil irgendwie die ganze Zeit gestritten wird oder
ja, so. Genau, eigentlich genau so. Das würde ich gerne so beschreiben, aber ich würde auch wieder betonen, was ich schon am Anfang gesagt habe, die Leute haben gewisse Tendenzen. Es gibt also wirklich Leute, die haben so schlechte Erfahrungen mit Streit und Stress oder mit harten, ungerechten Eltern oder depressiven Eltern, alkoholisierte Eltern, explosive Eltern, die werden nicht streiten wollen. Also wenn, dann explodieren die gerade mal dreimal im Jahr oder so, wenn dieses Unterdrücken und den Deckel draufhalten absolut nicht mehr erträglich ist. Dann kommt ein Riesenausbruch. Das war auch bei uns so. Also absolut genauso. Wo ich dann, und das ist der Witz an der Sache, wenn mein Freund, mein Mann ausgeflippt ist, wirklich, also zweimal im Jahr, habe ich mich riesig gefreut. Er war so blöd, also so dumme Sachen hat er gesagt. Ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht. Ja, ich habe sie mir schon gesagt. Also so blöd, aber ich konnte stehen und zugucken und denken, so, jetzt kommt's ja raus. Jetzt höre ich ja, was er wirklich meint, dass er es denn nicht so differenziert gerade äußert oder sagt. Aber Hauptsache, jetzt habe ich ihn da, da ist er wirklich. Er ist richtig sauer auf mich. Ja, da hat das Fuck you nicht gereicht. Und das ist spannend. Und jetzt kommen wir ja irgendwann dazu, zu diesen Werkzeugen. Und da wird genau das wichtig. Also nein, es gibt also Leute, die würden kaum streiten oder einige nie. Und ansonsten hast du recht, es gibt manchmal dann so spezielle Minenfelder oder so, ach, da wieder drauf getreten und dann wird die Stimmung gleich ein bisschen gereizter und dann wird doch gestritten, obwohl sonst nicht gestritten wird, aber tendenziell haben die Leute so ihren Modus, würde ich sagen, absoluten Modus.
Okay.
Ja, und bleiben drin.
Alright. Jetzt haben wir über zwei Felder gerade schon gesprochen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Macht's jetzt Sinn? Also haben wir jetzt noch zwei weitere oder sollen wir über Werkzeuge sprechen?
Nee, genau. Es gibt die beiden als die Problemfälle und jetzt kann ich auch der Vollständigkeit halber, ich bin ja kein zertifizierter Differenzierungstherapeut von David Schnarch. Ja. Aber seine Worte für die Zuckerblase, die Symbiotika, das ist collusive und das andere, die Streitenden heißen combative. Also nur damit ich das vollständig gemacht habe. Und er hat eine dritte Gruppe und das ist dann, wie man es ansonsten machen kann. Man könnte auch 5 Gruppen oder 10 oder irgendwas. Aber er nennt diese dritte, die kollaborative Allianz. Also wenn die Leute, das hört man ja quasi, eine Allianz zusammenarbeitend. Also eine, und da kommen wir rein, weil diese eine reifere Art Beziehung zu führen und was dazu gehört, da können wir ja gleich mit den Werkzeugen hinschauen.
Ja.
Aber dieses an einem Strang ziehen und es miteinander machen und dabei sich selbst nicht verlieren. Das ist eine dritte. Ja,
das muss man sich mal kurz auf der Zunge ziehen. Ja. Miteinander an einem Strang ziehen und dabei sich selber nicht verlieren.
Genau. Schreibe ich jetzt sogar selber auf, weil ich habe ja, noch eine Veranstaltung, wo ich genau hierüber reden muss. Das schreibe ich wirklich auf.
Ja, das ist total gut gesagt. Das ist natürlich so eine Königsdisziplin, das auszusprechen, ist das eine. Wir haben da im letzten Gespräch darüber gesprochen. Und dann das aber auch selber leben und anwenden zu können, ist natürlich nochmal ein Unterschied. So, aber das gibt ja schon mal ein schönes Zielbild.
Ja, und ich kann auch gerne, ich gebe es ja gerne zu, weil ich nämlich eins der Werkzeuge ziemlich gut beherrsche, und zwar, dass ich mich selber gut sehen kann und dazu auch stehen kann zu meinen Fehlern. Und ich kann einiges davon sehr gut, aber ich weiß genau, welche der vier Aspekte der Balance, er nennt die Four Points of Balance, ich weiß auch genau, an welchen ich am meisten arbeiten muss und arbeiten tue. Wir haben alle da eine Schwäche. Viele Leute haben dann in allen Vieren Schwächen. Aber man merkt meist, also auch in der Praxis, an den beiden hängt es eher, an den beiden Aspekten. Und ich mache das dann so, wir besprechen es ja auch gleich. Aber dann werden Hausaufgaben entwickelt und ich spreche mit dem Paar, wie arbeitet ihr damit zu Hause? Wie kann man das hier machen? Und es geht oft besser, weil es bei mir auf den Tisch kam und nicht von der einen Person zum anderen, ja, du machst auch schon wieder und das sollst du nicht und so weiter. Sondern weil es in der Praxis wie so ein Deal behandelt wurde.
Mhm.
Ja.
Wie so ein Deal. Also ich stelle mir das jetzt sehr separiert vor, als wenn man sagt, okay, wir haben in der Praxis über dieses Thema gesprochen, aber alles andere ist davon exkludiert. Oder habe ich es jetzt nicht ganz
richtig aufgepasst? Nein, mit Deal meinte ich nur, wir haben jetzt die vier Werkzeuge noch nicht genannt, aber wenn wir jetzt wissen, dass eine Person sich maßlos aufregt und das ist eine Schwäche und eins der Punkte, an die man arbeiten kann, wir sagen die gleich wirklich, wenn das auf dem Tisch liegt bei mir, dass jemand sich so aufregt, weil wir gesagt haben, du machst das und das und die Person selbst sagt, ja, das mache ich tatsächlich. Und ich frage, findest du es gut oder schlecht? Und die Person sagt, ich finde es selber beschissen. Während ich es mache, merke ich, wie schlecht es ist und ich habe mich nicht im Griff. Wenn das auf dem Tisch liegt, dann ist der Deal, das liegt jetzt auf dem Tisch.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Und wenn zu Hause jemand meint, du machst es gerade und die Person macht es gerade, dann muss das nicht diskutiert werden. Und das wird sonst im Streit nämlich diskutiert. Wieso? Ich bin doch gar nicht laut. Nein, und du und so weiter. Nee, nee. Wenn der Deal ist, mit was wir besprochen haben, hier ist deine Schwäche und hauptsächlich das und das und deine ist das und das, dann ist das Tatsache. Und dann liegt es auf dem Tisch. Das wird vereinbart in der Praxis. Das diskutieren wir nicht mehr. Also darf die Person zu Hause, die ruhiger ist, die andere Person sagen, sie kann sagen, weißt du noch, Punkt 3, 4 Aspekte der Balance. Und dann kann die Person üben, es nicht zu tun. Und interessanterweise, wenn man die Punkte kennt, die wir gleich besprechen werden, oder die Aspekte, und jemand sagt zu einem, oh, Punkt 3, ist es leichter zu stoppen, als wenn ein Partner oder Partnerin zu mir zum Beispiel sagt, ey, du regst dich gerade schon wieder so auf. Da würde ich die früher köpfen. Hätte ich die früher geköpft. Und jetzt weiß ich, oh, ich arbeite gerade an dem Punkt lange schon. Kein Köpfen, du bist hier falsch.
Ja, ist auch eine sehr, sehr, sehr wertende, gewaltvolle Aussage eventuell. Aber
ich werde nervös, ich muss die Tür aufmachen. Und dadurch, dass ich keine anderen Kopfhörer habe, muss ich einmal zur Tür gehen.
Alright.
Welpe pinkelt sonst auf Fußboden. Ja. Ja, ich habe die Zeichen richtig gedeutet, erst gleich. Ich bin jetzt wieder da. So.
Super.
Sorry, ich weiß, du warst so konzentriert gerade. Ich hoffe, du weißt es.
Alles gut. Ich hab den Kopf im Satz. So rum. Okay, also setzen wir nochmal an. Kann ich total verstehen, dass das halt hilft, wenn man sagt, hey, okay, ich identifiziere bei mir eine, in Anführungszeichen, Schwäche. Man kann ja auch Eigenschaft sagen, die man vielleicht irgendwie bearbeiten will, dass ich mich oft aufrege. Ne? Oder man legt jetzt als Paar fest, okay, ich erkenne an, ich rege mich oft auf. Das könnte ja aber auch dann, also wenn man sich zu sehr damit identifiziert, könnte es ja auch so eine Legitimation des Selbstbildes sein. Also, oder?
Ja.
Das ist ein zweischneidiges Schwert.
Genau. Und deswegen ist es so wichtig. Und jetzt sind wir beim ersten Aspekt der Balance. Der erste Punkt der Balance, das nannte Schnarch solides, flexibles Selbst. Und das bedeutet jetzt, wenn ich merke, ich reg mich auf, dann kann es ja sein, ja, aber so bin ich und so will ich auch sein. Die Reaktion ist, ja, dann ist es so. Und wenn du in deinem solides Selbst hast, ich mag, das ist bei mir zum Teil so, ich mag zum Teil meine aggressive, schnelle, heftige Energie, weil die mir in bestimmten Bereichen wahnsinnig hilft. Mag ich sie. Aber die andere Seite ist, aber das mit meinem geliebten Menschen zu Hause oder mit meinem Kind oder mit dem Hund oder so, dass ich da so ungerecht, schnell, sauer, aggressiv werde, das mag ich nicht. Und darum geht es in der Eins. Ich muss wissen, und das wissen viele Leute, wirklich, wirklich viele Leute nicht, wer bin ich? Wozu stehe ich? Wofür stehe ich? Was ist mir besonders wichtig? Wo kann ich Kompromisse machen? Also dieses Ganze, kenn dich selbst, aber wirklich, kenn dich selbst. Das ist das solide Selbst. Und das flexible Selbst ist, ist, dass ich dann sagen kann, ja, ja, also ich hasse zwar irgendwie Liebeskomödien im Kino, die mag ich wirklich nicht, ich langweile mich, aber weißt du was, ich weiß, wie sehr du die liebst und dass wir Händchen halten und Popcorn essen, ich komme mit. Dann habe ich mein Selbst nicht verloren. Verloren wäre es, wenn ich sagen würde, wenn der Vorschlag kommt, wir gehen in eine Romanze. Oh ja, ja cool, können wir gerne machen.
Gecheckt.
Ja. Super, also das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn jemand so zweimal im Jahr explodiert, dann hat diese Person ja sehr, sehr oft davor nicht zu sich gestanden. Nicht wichtige Themen auf, weil was war es denn, was gedrückt wurde? Und das, ja, der erste Teil ist eben dieses sich selbst so gut kennen. Und der zweite Teil ist dann auch damit rauszurücken. Mhm. Also wenn es, also dem, was der, dem Gegenüber was sagen. Und das meint Snarge eben mit zu nah und wenig differenziert, ist denn, wenn Leute, sobald jemand nahm in der, also was weiß ich, ja, jemanden geliebt, also jemand, den man liebt, in der Nähe ist, ich sage immer, dann wird die Kindheit auf On geschaltet. Da gibt es Leute, die verlieren komplett ihre Meinung und ihr Selbst, wenn diese nahe Person in der Nähe ist.
Ja, okay, aber wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mit dem Kino sind, ich finde das sehr gut, dann sage ich, ja, ich finde Liebesfilme nicht so toll, aber ich komme mit, weil ich weiß, du magst das, dann bin ich in dem Moment solide bei mir und flexibel, ja, weil ich ins Kino gehe und das einsehe. Jetzt haben wir aber noch die andere Seite, den Partner, der sich ja sehr wünscht, ins Kino zu gehen, der müsste ja auch dann sagen, okay, ich freue mich, wir gehen ins Kino, ich krieg einen Kinobesuch, ich krieg aber nicht, dass die andere Person auch total auf eben diese Art von Filme jetzt steht.
Du bist also echt genial. Du bist, ja, das ist so geil.
Danke.
Du bist so cool. Weißt du, nämlich du leitest damit komplett weiter an die zweite, der zweite Aspekt. Und das heißt eben, ja, das heißt stiller Geist und ruhiges Herz. Die Bezeichnungen sind echt blöd übersetzt zum Teil. Was es in Alltagsworte heißt, es heißt Quiet Mind, Calm Heart, also ist es ziemlich direkt übersetzt, aber das bedeutet, sich selbst gut beruhigen und trösten zu können. Jetzt kann nämlich diese Person überlegen, reg ich mich jetzt maßlos auf oder bin ich schwerst enttäuscht, dass mein anderer Mensch, mein naher Mensch mir gerade zeigt, dass er oder sie anders ist als ich und das halte ich aus. Sage ich, ja wunderbar, der sitzt neben mir mit dem Popcorn und hält meine Hand und streichelt mich und ich genieße den Film und habe Qualitätszeit mit der anderen Person und ich lebe einfach wirklich gut damit, es ist nicht der Lieblingsfilm von meinem Partner. Dann diese Unsicherheit, die Unruhe, oh, stimmt was nicht, wir sind nicht mehr ein Herz und eine Seele, er mag nicht die gleichen Filme wie ich. Da beruhige ich mich dann selbst und sage, ja, genau, aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich mag auch keine Superhero-Filme von ihm. Weißt du, in wie vielen Superhero-Filmen ich war?
Du wirst es mir sicher sagen.
Nein, mein Freund ist Illustrator, Lewis Harrison. Und er ist in Amerika aufgewachsen. Und da ist eine ganz, ganz andere Einstellung zu diesen Superheroes, zu Marvel-Movies. Wie heißen die alle? Thor und so weiter. Aber er ist ja gehadhuntet worden von seinem Art-School-Studium direkt zu Marvel und hat Titel da. Also er hat ein ganz anderes View. Und dann gehe ich rein und gucke mir den an. Und dann gucke ich mir an, wie die aufgebaut sind, die tollen Kostüme und und, aber so meine Lieblingsfilme sind sie nicht.
Ja, fair.
Ja.
Also braucht er ein stillen Geist und ein ruhiges Herz oder einfach die Möglichkeit, sich selbst zu beruhigen und zu trösten.
Ja, genau, weil manchmal kriegt man eben nicht, was man unbedingt haben wollte, aber jetzt gehen wir mal zurück zu eins.
Ja.
Es gibt ja denn Paare, die so viele Sachen nicht gemeinsam haben. Mhm. Und sich nicht mehr beruhigt kriegen, dann müssen wir ja überlegen, ist ganz doll mein solides, flexibles Selbst, ist das Leben, was ich leben möchte? Kann ich genug die Liebe leben, die, wie ich sie mir vorstelle, mit diesem Menschen? Weil ich weiß, wofür ich stehe und da könnte es sein, dass die Antwort lautet, ja, das macht mir gar nichts, weil das, was wir viermal im Jahr machen, wo wir das und das und das und das, das reicht mir vollkommen. Und jetzt haben wir eh gerade Karrierejahre, ich mache das, er macht das. Also das kann sein, dass ich draufkomme und sage, doch, das ist wunderbar. dass wir wenig gemeinsam machen, aber wenn wir was gemeinsam machen, ist es toll. Es könnte aber auch sein, dass ich draufkomme, und so sitzen oft Paare in der Praxis, wir sind einfach diametrale Gegensätze und wir machen nichts mehr zusammen. Und eine Person sagt, mir reicht es nicht. Und das ist also ein sehr solides Selbst, wenn man irgendwann nach vielen Jahren mit Ängsten, man beruhigt sich selber, mit Ängsten, die Ökonomie fällt jetzt flach, das Haus muss verkauft werden, die Kinder, der Hund, und trotzdem zu schaffen, sich zu beruhigen und in einem ruhigen Ton zu sagen, ich will was verändern. Das hier läuft nicht. Und übrigens der ruhige Ton, das ist Punkt 3.
Dann let's go. Ich möchte eine Sache einschieben. Ich möchte eine Sache einschieben, und zwar, das ist, was du einfach gerade gesagt hast, das kommt an anderen Gesprächen in diesem Podcast immer wieder vor. Einfach die Notwendigkeit für ein gelingendes Leben, sich ab und zu selber zu regulieren.
Ja.
Nein, nicht zu regulieren, zu aktualisieren.
Man muss sich regulieren können, um sich aktualisieren zu können, weil sonst fließt man, läuft es ja einfach wie immer. Das Hirn ist faul. Ja.
Genau. Das selber regulieren ist dann vielleicht auch sich selber trösten können und spielt damit rein. Aber einfach so, das war einfach ein guter Punkt, fand ich. Es reicht ja nicht, wenn ich jetzt einmal für mich feststelle, das ist cool so, und dann mache ich 10 Jahre weiter und stelle nichts auf die Probe. Also
super, auch wieder eine super Bemerkung, weil mir fällt gerade ein, in dem Männerbuch, da hatte mein Co-Autor Jesper Bay Hansen, der hat so eine kleine halbe Seite dazu geschrieben, warum gehen wir eigentlich nicht mit der Beziehung zum TÜV? Also bei uns selbst zu Hause, so eine Art Update, so ein Gespräch, wie findest du eigentlich, sind wir gerade unterwegs? Wir sind jetzt voll in der Eins. Gibt's was dich stört? Ich habe da eine Sache, die würde ich gerne mit dir besprechen. Das ist so eine Art, wie nennt man es, Evaluierung. Und wollen wir was ändern oder können wir einfach ein halbes Jahr weiterfahren lassen? Das macht man mit so vielen Dingen, aber nicht mit der Beziehung. Und das könnte man machen. Ja, kann man. Aber das Ding ist, die symbiotischen Paare würden es nie machen.
Ah, ja, klar.
Nie. Und die anderen, wenn wir nur die Kategorien jetzt nehmen, die machen das nur im Streit. Die nutzen die erstbeste Gelegenheit zu sagen, jetzt kommt das, du bist falsch. Also das mit dem Spiegel vorhalten, man hält sich beim soliden, flexiblen Selbst, also in der Punkt 1, Aspekt 1, selbst den Spiegel vor. Die Symbiotiker halten niemandem den Spiegel vor, sich selbst nicht und der anderen Person auch nicht. Und die Streitenden holen immer schnell den Spiegel raus und knallen ins Gesicht der anderen. Du bist, ich mach nur, weil du. Da geht's nur ums Kritisieren. Und hier bei dem Punkt 1 geht es darum, halt dir den Spiegel vor. Finde raus, wer du bist. Nein, das ist nicht einfach. Da gibt es Dinge, die man nicht sehen will. Da hat David immer den tollen Satz gesagt, also selbst wenn man was Negatives sagen muss und so weiter, aber wenn man, wenn sowas spricht, wenn man sowas erzählt von sich selbst oder irgendwas bei dem anderen, dass meist das Gute in einem das spricht, weil das Schlechte in einem leugnet sich selbst. Das will es nicht, das Schlechte in einem spricht, leugnet sich. Und wenn das Gute über das Schlechte sprechen kann, dann ist es nicht das Schlechte, weil das leugnet sich. Also das Gute kann sagen, ja, ich weiß, ich bin unerträglich, wenn ich das und das mache, das hört sich doch wie schlecht an, oder? Nein, das ist was Gutes, was spricht, weil es das Schlechte sehen kann. Und wenn man sehen kann, kann man es auch verändern.
Lieb's. Ja, sehr, 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 sehr einleuchtend und auch eine schöne Einflugschneise, über Schlechtes zu sprechen. Kann ich mir gut vorstellen oder ist in Teilen, war früher viel mehr, ist aber immer noch bei mir beispielsweise so, dass es auch mit Ängsten verbunden ist.
Ja.
Ne? Sachen zu stehen, auszusprechen und so weiter. Ja. Aber wenn man eben so für sich selber das Framework einfach schafft, in dem Moment, wo ich drüber spreche, ist es schon gut. Wow, da kann man sehr viel gewinnen.
So. Ist es. Ja, man kann wirklich, also das ist auch meine Erfahrung. Ich habe sein Buch gelesen, wo das hier ausgiebig behandelt wird, das erste Buch. Das heißt, also schlecht übersetzt leider, Intimität und Verlangen. Und deswegen, du sagtest, glaube ich, bevor wir die Mikros eingeschaltet haben, wir sind ja nicht beim Sex. Und David meinte, und ich meine es auch, wir sind sehr beim Sex. Weil Leute, die 4 Punkte der Balance beherrschen, haben auch wieder Interesse aneinander. Wogegen die Symbiosen, symbiotischen eher kein Sex haben, wie ich schon gesagt habe, und die streiten in höchstens Versöhnungssex oder ganz lange keinen, weil das ja der Feind ist. Also wenn man das so macht mit den vier Aspekten der Balance, dann kann man Nähe haben, und das ist auch wichtig jetzt. Man kann dann in die Symbiose gehen, gewollt und gerne und genießend. Aber man kann auch die Differenzierung haben, der Abstand. Und sobald man den hat, kann man den anderen Menschen erst wieder sehen und überhaupt erst sexuelles Interesse entwickeln.
Was braucht man, um das so steuern zu können? Also das ist ja eine gute Vorstellung. An gewissen Punkten gehe ich in die Symbiose und anderen gehe ich bewusst wieder in die Distanz. Das macht auch Sinn, dass es kontextabhängig irgendwie mal an der einen Stelle mehr Nähe Sinn macht. Oder
das ist die große Preisfrage. Was meinst du, was ich jetzt antworten würde? Was braucht man? Das ist kein Trick. Ja, man braucht die vier Aspekte der Balance. Ich wollte dich nicht bloßstellen.
Ich werde doch gerne gechallenged, alles gut.
Ja, sehr gut.
Aber wir haben erst zwei, glaube ich, genannt.
Nein, wir haben tatsächlich, ich verstehe das, warum du sagst, wir haben tatsächlich den dritten. Das ist dieses, ich habe ihn ganz kurz genannt, angemessene Reaktionen. Dass man nicht so reaktiv ist oder wie, das ist mein schwerer Punkt, zu laut, zu schnell, aggressiv und so weiter. Also angemessene Reaktionen. Und da liegt auch das Fuck you. Ja, also nicht zu antworten. Das ist eine Unterreaktion, ist auch eine nicht angemessene Reaktion.
Ja, okay. Also ich antworte aus dem Affekt laut oder nicht. Genau. Verstehe. Aber unter angemessene Reaktion könnte man jetzt auch das einspeisen, vielleicht jetzt nicht in einer affektiven Handlung, sondern eine angemessene Reaktion ist vielleicht in diesem Thema ein bisschen mehr in die Symbiose zu gehen und in dem jetzt eben nicht. Ja. Also dann haben wir das, was wir gerade vor 2 Minuten gesprochen haben, auch mit drin.
Und das kannst du nur... Wenn du den ersten gut hast. Weil dann gehst du mit dem eigenen soliden Selbst in die Symbiose. Hm. Und nicht, weil du Spannung vermeiden willst.
Wow, man geht also mit sich selber eigentlich in die Symbiose.
Ja, weil man das will und kann. Ich schmeiß mich rein, ich mache mich auch manchmal vielleicht klein oder ich hole mir jetzt den Schutz, aber ich hole mir nicht die Stütze oder den Schutz, weil ich davon abhängig bin.
Ja.
Sondern weil ich das wähle. Das wäre jetzt Punkt 2. Ich kann mich selbst trösten, das weiß ich. Und wie ich das weiß, das habe ich so viele Male gemacht. Aber manchmal kann ich mich dann extra und gezielt fallen lassen, wenn man schlimme Zeiten hat oder dann kann man sagen, heute kann ich gerade nicht, ich schmeiß mich hin. Und der andere hält dich oder fängt dich auf. Aber nicht aus Sorge, nicht aus Angst, sondern einfach, das berührt mich auch, wenn ich das sage, da spüre ich richtig so ein Prickeln hinter den Augen. Weil das muss man erstmal können. Und das machen die vier Punkte der Balance, dass man es kann. Die vier Aspekte der Balance.
Die vier Aspekte, okay. Ich habe irgendwie gerade 3 in meinem Kopf geordnet, aber der vierte, glaube ich, da ist...
habe ich nicht erwähnt.
Lass uns den Kreis schließen.
Ja, der ist so einfach. Der ist noch für mich eigentlich immer der einfachste zu erklären. Der heißt sinnvolles Durchhalten. Genau, um der Entwicklung willen. Also viele Leute sagen dann, wenn die nicht sagen, jetzt machen wir die mal symbiotisch oder nur streiten. Und das machen die 10 Jahre und dann... kommt ein neuer Mensch da draußen vorbei, einer verliebt sich und dumm ist jemand weg. Weil vorher nie darüber gesprochen wurde, die Probleme nie in Angriff genommen wurden und dann die Entscheidung nach draußen einfach ist, ja, ich glaube, wir sind doch nicht die Liebe des Lebens. Oder mein Partner, meine Partnerin ist ja sowieso echt beknackt, also das weiß ich ja schon seit Jahren. Ja, dann ist die Person weg. Diese Person besitzt kein sinnvolles Durchhalten. Vielleicht. Man kann es auch jahrelang machen und merken, es ist kein sinnvolles Durchhalten mehr. Ich gehe jetzt. Und zufälligerweise verliebt man sich. Aber dieses sinnvolle Durchhalten heißt, ich ertrage Dinge und renne nicht gleich weg. Und ich entwickle mich dran. Bootcamp für Entwicklung.
Ja, ich erinnere mich sehr gut an deinen Schlusssatz von unserem letzten Gespräch. Da hattest du das ungefähr so angesprochen, ich glaube, du sagtest wirklich, Beziehung ist ein Bootcamp für Entwicklung.
Genau. Ne,
und man sucht sich unbewusst auch wirklich Menschen aus, mit denen man sich weiterentwickeln kann.
Ja.
Vorausgesetzt natürlich, man hat die Fähigkeit. Ne, also wenn ich jetzt 10 Jahre dann einfach nur schweige, dann wäre das zwar eine tolle Möglichkeit gewesen, die ich aber nicht ergriff.
Ja.
Und und ja, lauf dann vielleicht weg oder kann nicht sinnvoll durchhalten. Aber es gibt natürlich auch Punkte, gehe ich jetzt mal von aus, oder würde ich mal so in den Raum stellen, wo man einfach für sich selber aktualisiert und sagt, jetzt hier durchhalten, das macht für mich keinen Sinn mehr, das schaffe ich nicht mehr. Und in dem Moment bin ich aber auch solide, also habe ich mein solides, flexibles
Selbst. In jedem Fall. Also das, ich erinnere eine Situation, ich nenne jetzt nicht, wer es ist, wo ich lange mit jemandem zusammen war. Und als ich dann, ich verliebte mich, ich war quasi längst schon weg, da war kein sinnvolles Durchhalten mehr. Ich habe aber nicht Punkt 1 beherrscht zum Vollen. Ich habe nicht gesagt, ich bin nicht mehr, ich habe viel gesagt, aber ich habe nicht gesagt, so dass die andere Person es sehen kann, ich möchte das so nicht mehr. Mhm. Weil dann handelt die andere Person manchmal. Aber der interessante Punkt ist, als ich dann sagte, ich gehe und ich habe mich verliebt, dann hat die andere Person gesagt, ich habe sehr wohl mitbekommen, wie sehr du es versucht hast und wie oft du was gesagt hast. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht reagiert habe.
Krass.
Ja, und das ist, ich weiß es, weil ich das längst durchanalysiert habe und besprochen habe in der Supervision und so weiter. Diese Person hatte hochgradig symbiotische Tendenzen, die sich auch komplett erklären ließen aus der Kindheit. Also ganz, ganz schwere Erlebnisse mit gewollten Selbstmord der Mutter und so weiter. Er hatte hohe Trennungsangst und hat jegliche Spannung immer versucht zu vermeiden in vielen Bereichen. Und wir haben auch noch heftig gestritten. Und ich lobe mich nicht selbst. Ich bin da genauso, ich habe genauso dazu beigetragen. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie ich daran gewachsen bin und am Ende gegangen bin. Leider peinlicherweise dadurch, dass ich mich verliebt habe, da war es einfacher. Ich habe mich vorher nicht getraut zu gehen. In einer späteren Beziehung war es dann der Fall, weil ich habe nach der Beziehung, das war meine letzte Beziehung, wo ich untreu war, ich habe mit dem soliden, flexiblen Selbst, da habe ich genau auch den David Schnarch kennengelernt, habe ich entschieden, ich bin keine Frau, die das macht. Mhm. Ich bin treu. Und bei der anderen Beziehung bin ich denn, und das war schlimm, habe ich mich hochliebend nach ganz vielen schweren Jahren, die Person hatte auch eine psychische Diagnose, habe ich mich hochliebend getrennt. Da brauchte ich das, mich sehr, sehr gut beruhigen können, brauchte ich, und mein solides, flexibles Selbst. Und es war zu einem bestimmten Punkt, ich habe lange durchgehalten, absolut, und es war in einer Millisekunde klar, ich beschreibe das in Liebespraxis, diese Beziehung, war es kein sinnvolles Durchhalten mehr, weil ich wusste, auf der anderen Seite wird sich nichts verändern. Diese Person ist, was ich sehr, sehr selten sage, ich weiß nicht, ob ich es jemals gesagt habe, bindungsunfähig durch die Diagnose. Er hat so große Ängste bekommen, wenn es Liebe wird, dass er nicht konnte. Und war hochsymbiotisch, das konnte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr.
Okay, und hochliebend getrennt, nur dass man eben, ich bin so ein bisschen über die Formulierung gestolpert, bedeutet, dass du quasi nicht gesagt hast, ich liebe dich nicht mehr oder ich finde dich doof oder
ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe ihn extrem geliebt und das war eine große Liebe für mich und das war eines der Liebe des Lebens. Meine Gefühle waren so heftig, aber das lag auch daran, dass ich mich in diese Symbiose geschmissen habe, ohne genug darüber zu wissen. Und dann habe ich später gemerkt, wow, das ist nur Verblendung dann. Das war verliebt sein. Aber dann wurde es Liebe. Und das hat so weh getan, so lange, und dass ich wirklich gehen musste. Aber ich liebe ihn immer noch. Ich kenne ihn ja auch immer noch. Wir sprechen uns, aber und wir mögen uns. Vielleicht liebe ich ihn ja sogar noch, aber ich würde nie wieder mit dem zusammen sein.
Okay, das stelle ich mir sehr zerreißend vor.
Ja, das war zerreißend. Das war zerreißend. Und da saß ich, und das ist eben das Spannende, deswegen erzähle ich es, die vier Aspekte der Balance. Ich saß dann mit dem Rotwein vor meinem dänischen Brennofen in Hamburg, mit den Tränen runterkullernd und erleichtert. Und habe mich selbst beruhigt. Ich wusste quasi mit dem soliden, flexiblen Selbst, ich habe das Richtige getan. Es war kein sinnvolles Durchhalten. Meine völlig wilden Reaktionen hatte ich ungefähr 5 Minuten. Danach waren es angemessene Reaktionen. Ich war einfach zu tief traurig und habe geweint und geweint. Die Tränen haben gekullert. Und dann habe ich mich über sehr lange Zeit emotional getrennt. Also ich saß ruhig und hatte beide Gefühle. zutiefst traurig und erleichtert, weil ich das Richtige getan hatte, dachte ich. Und das sage ich heute auch, ich habe das Richtige getan.
Krass. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr persönlich, was du da teilst. Und, ja. Aber es macht natürlich an dem Beispiel jetzt einfach sehr, sehr gut diese vier Punkte deutlich. Ja. Oder eben das Zusammenspiel
auch. Ja, das Zusammenspiel, das ist es. Ja,
wie
genau.
Wie sich das auch verändern kann über die Zeit.
Ja.
Das wird dadurch auf jeden Fall eine total runde Sache für mich. Also vielen
Dank. Danke. Das ist auch, ich überlege immer, darf ich das, sollte ich das, wer hört das? Aber das ist ja das, wofür ich stehe. Ich habe es anonym, also niemand weiß, wer diese Männer sind. Mich selber habe ich ein bisschen gezeigt. Und das mache ich auch. Ich habe diese Geschichten auch in Liebespraxis beschrieben. Und manchmal, und so arbeite ich auch als Therapeutin, ist so eine bildhafte Geschichte, wo die Leute in ihren eigenen Gefühlen reinkommen, die beste Erklärung. Es gibt ja tatsächlich diese Diskussion, Therapeuten dürfen sich nicht selber zeigen, die dürfen keine Meinung haben. Da gibt es aber auch andere, die sagen, Therapeuten dürfen sehr wohl eine Meinung haben. Und zum Thema zum Beispiel Untreu, habe ich eine Meinung, aber meine Meinung betrifft mich. Ich werde sowas nicht tun. Und wenn eine Person da sitzt, da habe ich gravierende Beispiele, die das einfach immer weitermacht, dann kann ich nur sagen, ich werte dich gar nicht. Du musst entscheiden. Erstes Aspekt der Balance. Bin ich so ein Mann, der jemand das antut? Weil du nimmst ja damit der anderen Person eine Wahl. Und manchmal kann es denn sein, dass ich in der Praxis sage, ich war immer untreu. Bis zu dem Punkt, den ich hier auch erwähnt habe, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr, weil ich das niemandem so antun möchte. Lieber würde ich vorher mit der Eins kommen und sagen, was los ist, so dass die andere Person es sehen kann, dass ich es jetzt ernst meine. Und dann gucken wir mal, ob Entwicklung möglich ist. Und dann kann es sein, dass ich den nächsten Schritt mache. Und ich nutze das und ich nutze mich selbst auch in der Praxis. Kürzer als hier natürlich. Aber diese Beispiele, die sind oft für die Leute sehr, sehr wichtig, Dinge wirklich nachzuvollziehen und zu spüren. Nicht nur kognitiv wahrzunehmen, sondern zu spüren. Die sehen die Traurigkeit in meinem Gesicht.
Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der resoniert bei mir derbe krass, ne, dass nicht nur das Verstehen, wir haben da in Teilen auch in unserem letzten Gespräch drüber gesprochen, so, ne, mir hilft das kognitive Verständnis, um einen Zugang zu Gefühlen tatsächlich auch zu bekommen, aber dann ist es einfach die Hälfte halbe Miete,
genau,
ne, es ist ein Türöffner, eine Einflugschneise oder sonst was, aber am Ende kommst du doch wieder bei den Gefühlen raus, die ich ja so sehr vermeiden wollte. Deswegen musste ich ja diesen kognitiven Weg gehen.
Ja, genau. Voll gut geklappt. Volles tolles Schlusswort. Vermeidungsstrategie, da haben wir die ja. Ja, und das Ding ist wirklich, also ich kann es kurz zusammenfassen dann. Ja, der Mensch will ja leben in Wirklichkeit. Ja. Wenn du Kinder anguckst, die sind so unmittelbar, die sagen ihre Meinung, die weinen kurz ab und werden dann beruhigt, weil die das noch von anderen meist, wenn es gut geht, weil die es noch nicht können. Aber die wissen, wie man für sich einsteht und was sie wollen. Und deswegen sage ich immer, der Mensch ist ein spürendes Wesen und wir wollen Spürspaß. Und das kann ich versprechen. Diese vier Punkte oder vier Aspekte, als ich die gelernt habe, ich renne ja nicht rum und arbeite bewusst jeden Tag, aber immer wieder poppen die auf und jetzt poppen die gerade sehr häufig auf, weil mein Mann gerade das Buch von David liest in Original, Intimacy and Desire, und wir sprechen über diese Dinge, aber ich habe noch nie, wenn man selber das solide, flexible Selbst entwickelt, habe ich noch nie ein schlechtes Erlebnis mit diesen Sachen gehabt. Ich habe Dinge gesagt, wo ich gebammelt habe, aber es war richtig. Und ich habe nie eine Niete erlebt. Ich sage das immer Paaren. Ich frage, sag mal, glaubst du denn, dass er oder sie dir den Kopf abreißt? Ist das ein Monster, mit dem du bist? Nein. Sag ich, aber was kann denn passieren? Und gerade war ich auch mit Veit Lindau in seinem Kongress, der gerade läuft, und der hat ein Wort von mir so geschnappt und das nutze ich jetzt selber. Wag was. Sag was, habe ich gesagt.
Ja, Das hatten wir auch in unserem letzten Gespräch. Das war total gut. Ja.
Und
ja,
das ist eben das Ding. Das Wagen ist natürlich dünnes Eis manchmal. Aber um das abzuschließen, der Mensch will spüren. Und so spürst du sehr viel mehr Dinge. Und hast mehr Spaß mit Spüren mit anderen. Daher habe ich ja irgendwann auch gesagt, Spürspaß. Darum geht's. Der Mensch ist ein spürendes Wesen.
Ja, und es geht nicht nur um Intimität mit sich selber, sondern auch mit anderen, hattest du im letzten Gespräch dann gesagt. Und das finde ich total spannend, weil du hattest, ich glaube, wenn ich jetzt aus dem Gedächtnis, ne, es geht nicht nur um dieses Körperliche oder sondern vor allem, ne, um dieses emotionale sich selber spüren, auch mit anderen Menschen in Verbindung treten. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, du hast Augen da als Beispiel genannt. Ich weiß es gar nicht mehr jetzt genau, aber das ist das, ne, da einfach dann wirklich so in Resonanz zu treten.
Ja, genau. Und das macht ja David auch in seinem Buch. Er gibt da Vorschläge, verschiedene Übungen, die er entwickelt hat, die man machen kann, die unheimlich tief gehen. Die gehen unheimlich tief. Und das, das bringt Spaß. Die werden wir auch wieder machen. Und das meine ich damit. Ich habe die ja zuletzt, wann habe ich die zuletzt selber gemacht? Ewig her. Ich mache das mit Paaren. Aber jetzt hat mein Freund vorgeschlagen, dass wir einige der Übungen machen. Cool. Ja, ich bin gespannt. Ja.
Spannend, okay.
Ich und man kann, weißt du was, mir fällt gerade ein, das Spiel, doch, was ich habe, das ist ja tatsächlich genau deswegen für Paare entwickelt, damit sie sich trauen. Das beginnt ja mit so kleinen Gesprächen. Also da ist eine Sanduhr, eine Minute, also man kommt nicht ins Diskutieren. Und das Spiel legt ja so ein bisschen, macht es möglich, dass auch Leute, die symbiotisch unterwegs sind, sich trauen, was zu sagen. Weil jetzt sagt ja die Karte, die ich zog, dass ich beantworten soll, was ist meine schlechteste Eigenschaft für die Beziehung. Und dann stellt man die Sanduhr und dann hat man nur diese Minute Zeit. Und die Leute berichten, wie man da schön ins Gespräch kommt. Und das sind nur allgemeine Fragen. Runde 2 sind sexuelle Fragen. Und Runde 3 sind dann ganz kleine, feine Berührungen. Ich nehme immer als Beispiel, küsse mich, meine Mundwinkel von links nach rechts. Also das ist nicht, zieh die Hose runter und blas, sondern kleine, feine Berührungen und die für eine gefühlte Minute. Ich habe das jetzt so erklärt, weil dann wird es spürbar, was Intimität macht. Also erst enthüllst, also lässt du die Hose runter, während du die noch anhast. Du lässt sie emotional runter und zeigst dich. Vielleicht ist die Frage auch, was ist die unangenehmste Eigenschaft für die Beziehung von der Person gegenüber, also von deinem Partner oder Partnerin. Wie unangenehm, sowas sagen zu müssen. Aber im Rahmen eines Spiels und innerhalb von einer Minute bist du auf so einer Art sicherem Gelände und da sagen die Leute was, die Hirne wachen auf. Also in meinem Spiel gibt es keinen Sex während des Spiels, höchstens der, den in der 4. Runde das Paar selbst entwickelt, weil sie jetzt aufgetaut sind, emotional und körperlich in Berührung gekommen sind.
Ey, gute Werbung, ich werde es bestellen.
Naja, aber schick mir bitte, das machen wir nebenbei, aber schick mir bitte deine Adresse, ich schick dir eins. Ja. Sehr gerne. Sehr gerne. Aber das ist wirklich, das ist jetzt Werbung, aber ich mache ja sonst keine Werbung dafür und das Spiel verkauft von alleine, weil hier ein Bedürfnis ist. Die Leute wollen Hilfe haben, weil die sich in die Routinen eingegruft haben und nichts sagen. Aber das passt wirklich zu diesen 4 Punkte der Balance. Dafür habe ich es ja entwickelt.
Ja, nein, ja.
Nachdem perfekt, ich das Wissen das bekommen habe, ja.
Voll gut. Und ich wollte, also das muss ich nochmal ganz kurz sagen, ne? Das habe ich jetzt nicht weiß. So, ja, voll gut. Freue ich mich auch drüber. Aber das ist ja voll gut, weil normalerweise wäre jetzt so eine super Frage, ja, okay, und wie kommt man denn da hin und wie kann man das denn vielleicht spielerisch und in sicherem Rahmen schaffen? Und du lieferst ja die Antwort. Also ist doch super. Ne? Also optimal. Das ist super. Das ist so genial. Perfekt. Ich habe das Gefühl, wir sind hier gerade an einem so runden Punkt. Ja, genau.
Und sehr cool,
genau. Und ich weiß, du hast vorhin gesagt, das war bevor die Mikrofone liefen, dass du ja eigentlich noch Milch kaufen willst und so weiter. Aber du hast die Verantwortung für deinen Kalender. Also.
Und deswegen habe ich geguckt,
also, dass ich das hier weiterlaufe.
Als es 40 Minuten war, dachte ich, das sind 40, da hätte ich gerne gestoppt. Aber dann wusste ich, da fehlt nur der 4. Punkt. Das ist in Ordnung. Und ich gebe dir wirklich ein Kompliment. Also, und das ist ja auch meine Schwäche. Dann ist es einfach echt genial, mit dir zu sprechen. Dass du stellst wirklich coole Fragen, die das noch mehr auf den Punkt bringen oder fasst es zusammen und so weiter. Und das ist sehr gefährlich. Ich hätte fast gesagt, wir müssen ja noch die 3. Folge machen zur Intimität. Aber das sage ich jetzt nicht. aber sehr großes Kompliment kriegst du von mir. Das ist wirklich sehr, sehr toll für mich wie du das machst, weil ich habe das Gefühl, dass die Dinge noch mehr auf den Punkt kommen und besser verstanden werden.
Oh Mann, das freut mich sehr. Das ist echt toll. Also vielen Dank da an der Stelle. Das nehme ich einfach gerne an und freue mich drüber. Und du hast gerade gesagt, ich stelle schöne Fragen, da greife ich auf. Und ich werde dir jetzt zum Abschluss zwei kleine persönliche Fragen stellen. Dann haben wir es. Und zwar, wenn dein Leben ein Buch wäre, liebe Ann-Marlene, wie würde das denn heißen?
Ja, das ist ja klar. Wag was, sag was.
Okay.
Könnte es wirklich heißen. Oder Spürspaß. Aber eigentlich ist es, ich nehme immer Risiken in Kauf. Ich treffe immer Entscheidungen, wo mein inneres System schon unruhig wird. Also dann trau dich. Könnte es auch heißen.
Trau dich, ja, gut. Haben wir eine kleine Auswahl. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Ja. Wer bin ich? Man lebt vor sich hin. Ich finde, wenn man beginnt zu überlegen, wer bin ich wirklich? Was tue ich, was tue ich nicht? Was sind meine schlechten Seiten, was sind meine guten? Dann beginnt ja diese wunderbare Formel zu wirken. Beschäftige dich mit dir und sei realistisch, pragmatisch unterwegs. Selbstliebe. Und das ist geil. Können dich auch andere lieben.
Das war das 47. Interview bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann hoffe ich, dass das Gespräch für dich spannend war. Falls das so ist, freue ich mich riesig, wenn du den Humans Are Happy Podcast in deinem Umfeld teilst, damit dieses Projekt weiter wächst. Damit machst du mir eine große Freude. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil, danke fürs Hören und bis dahin. Dein Leo.